Ja, wir setzen unsere Gemeinschaft fort von den letzten Versammlungen, die letzten Sonntage. Wir sprechen jetzt eigentlich schon seit 2 Sonntagen über diesen Abschnitt hier aus Matthäus 6, wo der Herr lehrt zu beten. Und ehrlich gesagt dachte ich eigentlich, das sei schon genug. Ja, kennt man ja, und jetzt haben wir schon 2-mal drüber geredet, sollen wir jetzt nochmal drüber reden. Aber schon als wir uns am Montag getroffen haben und darüber gesprochen haben, dann war deutlich, doch, wir müssen nochmal drüber reden. Und als ich mich dann auch noch mehr vorbereitet habe, habe ich gemerkt, es gibt noch viel darüber zu sagen und zu ergreifen. Ja. Es ist wichtig, dass wir hier einen tieferen Eindruck gewinnen, ja, über das Gebet. Und was mir auch aufgefallen ist, dass dieses Gebet wirklich einen Ausdruck hat, eine Wirklichkeit von dem Dienst am Räucheraltar, den wir ja auch schon betrachtet haben im Alten Testament. Ja. Vielleicht so zur Erinnerung, oder wie sind wir eigentlich auf diesen Punkt des Gebetes gekommen? Wir haben darüber gesprochen. Was ist die Aufgabe der heiligen Priesterschaft? Ja, was sind ihre Dienste? Und haben geschaut, wo wird auch im Neuen Testament davon gesprochen, dass wir einen, was ist dieser Dienst bei uns jetzt, heute, in unserer Zeit? Und dann sieht man dieses Gebet, dieser Dienst am Räucheraltar, gibt es bis in Offenbarung. Ja? Dort wird auch in Kapitel 8 wird beschrieben, vielleicht schlagen wir es nochmal ganz kurz auf. Offenbarung Kapitel 8, ab Vers 3 heißt es, und ein anderer Engel kam und trat an den Altar. Der hatte ein goldenes Räuchergefäß, und ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es geben sollte zu den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und es heißt, und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit dem Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Blitze, Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Es zeigt uns, dieser Dienst an dem Räucheraltar, dieses Gebet ist wichtig. Es ist wichtig, dass Gott seinen Plan zur Vollendung bringen kann. Ja. Scheint so unscheinbar, ja, es ist verborgen. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Dieser Altar steht direkt vor der Lade, vor dem Thron Gottes, aber in einem verborgenen Bereich im Heiligtum, wo man, das sieht nicht groß jemand, aber es ist ein wichtiger Dienst und er ist direkt vor Gott und dort möchte auch Gott mit uns Gemeinschaft haben. Und mir fiel auf, dass das, was hier in Matthäus 6 steht, wie der Herr uns lehrt zu beten, ein Ausdruck hat, eine Wirklichkeit von diesem Gebet am Räucheraltar. Ja. Bei dem Räucherwerk, was eigentlich immer da so entscheidend ist oder so stark rauskommt, da steigt ein Wohlgeruch auf. Ja. Das war ein stark riechendes Pulver, ja, das dort einfach auf den Altar gelegt wurde. Und das sollte als Wohlgeruch aufsteigen zu Gott. Ja. Da muss was duften und was gut riecht. Ja. Und der Herr in Matthäus 6 zeigt eigentlich, wie wir beten sollen, dass es einen Wohlgeruch gibt vor Gott. Er zeigt Dinge, die Gott überhaupt nicht gefallen, die ihn stören im Gebet. Und er zeigt auch, wie wir beten sollen, dass es diesen Wohlgeruch gibt. Und er beginnt, jetzt komme ich zu dem Matthäus 6, zu diesen Versen. Er beginnt eigentlich mit der negativen Seite, die wir nicht beten sollen. Ja. Wir sollen nicht wie die Heuchler sein, die beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Also ein Gebet, dass wir sprechen, einfach ja, damit wir gewisse Anerkennung haben von Menschen oder sie denken, das ist ein geistlicher Mensch, das kommt bei Gott nicht als Wohlgeruch an. Ja, und es ist vielmehr so wichtig, das kommt heraus, dass dieses Gebet zum Vater gesprochen wird. Ja, ich habe das erwähnt, ich glaube, das ist vor allem ein Problem, ja, wenn wir manchmal, ja, auch im gemeinsamen Beten, wir sollen gemeinsam beten, das lehrt die Schrift auch, aber darin dürfen wir nicht zu den anderen sprechen, sondern wir sollen im Gebet auch immer wieder klar sein, wir reden mit unserem himmlischen Vater. Es geht ihm um eine Gemeinschaft mit ihm, eine echte Gemeinschaft. Und was auch stört, ist, wenn wir leere Worte machen, ja, und vielleicht sogar noch viele Worte. Und das gibt es leider auch sehr viel. Dass oft das Gebet, wird viel gebetet, aber es sind leere Worte. Warum sind es leere Worte? Weil man hält eigentlich nur eine religiöse Übung ab. Ja, man betet, weil man weiß, man soll jetzt beten, ja, jetzt essen wir wieder, okay, beten wir noch, dann wird ein Sprüchle gesagt oder wir beten ja auch immer vor dem Essen, aber lass es keine leeren Worte sein. Ja? Sag nicht, okay, ja, muss man ja danken, also komm, jetzt danken wir und dann geht's los. Wenn es das Gebet eigentlich nur noch leere Worte sind und wir machen es halt, weil wir sagen, es gehört sich so, das muss halt sein, das können wir wirklich lassen. Das brauchen wir nicht. Und so ein Gebet kannst du lassen. Wir brauchen keine religiöse Übung abhalten. Viele Menschen denken, Gott erhört es und quält es. Ja, ich bin so ein treuer Christ und ich mache immer, ich bete auch wirklich jedes Mal vor dem Essen. Aber zu wem redest du? Redest du zu deinem Vater? Oder machst du leere Worte? Wenn es leere Worte sind, da steigt kein nichts auf. Kein Wohlgefallen. Und das ist gut, sich zu prüfen. Immer wieder. Ich muss gestehen, es passiert mir auch immer wieder, dass ich merke, ich rutsche ab in Richtung. Jetzt bete ich einfach nur aus Gewohnheit. Dann mache ich gerade Worte, aber die gehen gar nicht zum Vater. Ich bin mir gar nicht bewusst, mit wem ich gerade spreche. Ja? Halte hier eine religiöse Übung ab. Dann kann ich mich wenden. Das ist gut, soll uns nicht verdammen. Wir müssen jetzt sagen, ja, dann bete ich lieber gar nicht. Ja, das mag sein, bevor ich jetzt leere Worte mache oder irgendjemand betet gar nicht richtig zum Herrn, dann bete ich lieber nicht. Nein, sagt er nicht. Sondern dann wende dich. Ja, dann wir müssen auch immer wieder uns korrigieren, uns wenden zu ihm selber, zu unserem Vater, den wir im Verborgenen begegnen wollen. Und dann ist es auch wunderbar zu sehen, ja, wie sollen wir beten? Er betet so. Und dabei ist auch wichtig, hier liegt der Herr, zeigt ja eigentlich nur gewisse Prinzipien. Ja. Wir müssen jetzt nicht immer hier genau diese Reihenfolge einhalten oder diese Punkte in unserem Gebet erwähnt haben, damit wir auch richtig gebetet haben. Darum geht es nicht, sonst kommen wir wieder in das Problem rein, wir machen leere Worte. Es kommt gar nicht von einer echten Gemeinschaft heraus. Aber trotzdem ist es sehr kostbar zu sehen, welche Prinzipien zeigt der Herr. Was ist denn wichtig? Ja? Welche Haltung entspricht ihm? Und da können wir wirklich viel daraus erkennen. Und das Erste, was er hier erwähnt, ist unser Vater. Amen. Unser Vater. Das haben wir auch berührt, gell, dass wir Wir haben einen Vater. Wir müssen nicht nur zu Gott beten, selbst auch nur zu Jesus ist etwas zwar nicht falsch, alles nicht falsch, aber ein Gebet zu unserem Vater ist sehr kostbar. Ich möchte mehr zu meinem Vater beten. Denn ein Vater, das ist so nah, ja, mit dem habe ich eine richtige, enge Beziehung. Und das ist, was er auch möchte, ja, dass wir zu unserem Vater sprechen. Und dann heißt es, unser Vater in den Himmeln, dein Name werde geheiligt. Letztes Mal kam so die Frage auf, ja, was bedeutet das eigentlich? Und wir sind nicht so weiter drauf eingegangen. Und die Frage hat mich schon oft beschäftigt, weil ich eigentlich immer hier erwartet hätte, dass es heißt, unser Vater in den Himmeln, dein Name werde verherrlicht. Ja. Also ich hatte eigentlich innerlich immer gedacht, das ist doch viel größer und stärker zu sagen, dein Name werde verherrlicht. Ja. Er soll Herrlichkeit bekommen, ich will ihn groß machen, aber hier steht, dein Name werde geheiligt. Und ich habe das nie so richtig ergriffen, aber mir wurde bewusst, das ist sehr entscheidend, dass wir von als erstes sogar erkennen, dass unser Gott heilig ist. Und wenn wir vor ihn kommen wollen und auch mit ihm Gemeinschaft haben wollen, dann ist das Wichtigste, dass wir erkennen, Gott ist heilig. Nämlich, er kann nicht Gemeinschaft haben, wenn Unheiligkeit da ist. Das wird immer diese Gemeinschaft stören und blockieren. Und wir brauchen die Heiligung. Ja? Und das kommt auch in diesem Gebet raus. Vater, dein Name werde geheiligt. Wenn ich das bete, was bedeutet das? Wenn ich sage, Vater, dein Name werde geheiligt. Wie wird denn sein Name geheiligt? Schau dich schon so an. Wie wird sein Name geheiligt? Das
indem wir uns auch heiligen, oder?
Amen. Ja. Wenn wir im Alten Testament schauen, war eigentlich immer wieder, Gott hat gesagt, sein Name wurde verunehrt oder verunheiligt, wenn sein Volk in einen schlechten Zustand gekommen ist. Wenn sie gesündigt haben, wenn sie unheilig waren, das hat seinen Namen entehrt, weil sie wurden mit ihm in Verbindung gebracht. Ja? Sie waren das Volk Gottes. Aber was sie tun, davon hing ab, ob sein Name geheiligt wird oder nicht. Wenn ich so bete, dann sagt Herr, heilige mich, damit dein Name geheiligt werden kann. Oder mir kam auch diese Stelle aus Offenbarung 14. Das möchte ich vielleicht auch nochmal kurz lesen, von den 144.000 Erstlingen. Vers 1 heißt, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben. Ja. Der Vater will seinen Namen auf unsere Stirn schreiben. Ja. Und was wir vor kurzem, und das ist schon ein bisschen her, hat ein Bruder auch mal so gesagt, ja, was ist denn hinter der Stirn? Das Hirn. Ja. Also, dein Denken. Ja, das ist nicht nur heilig in den Tun, sondern was passiert denn hier oben? Was passiert denn in unseren Gedanken? Da brauchen wir Heiligung in unserem Denken. Und wenn ich bete, Vater, dein Name werde geheiligt, dann ist der Vater, heilige mein Denken. Alles, was in meinem Denken schon war, das muss raus. Da ist eigentlich auch das, was wir oft merken und ja auch tun, was gut ist, wenn wir in diese Gemeinschaft kommen, wir müssen uns reinigen. Erstmal auch das Blut Jesu nehmen, dass wir gereinigt werden, dass alles Unheilige auch abgewaschen wird. Das ist der Beginn in diesem Gebet. Die Heiligung, die Reinigung. Und doch freut mich, dass hier steht, nicht nur ja, dass wir gereinigt werden, sondern dein Name werde geheiligt. Das geht noch weiter. Ich glaube oft, wenn wir beten, Herr, reinige mich durch dein Blut, dann möchte ich halt für den Moment jetzt irgendwo von allem Ballast frei sein und auch wieder ungestört mit Gott Gemeinschaft haben. Aber dass wir so beten, geht weiter. Dann heißt es, dein Name werde geheiligt. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt Gemeinschaft mit ihm habe und dann gehe ich danach weiter und stürze mich gleich wieder in die nächste Verunreinigung, ja, in den nächsten Matsch. Das ist ja noch schlimmer, ja, wenn wir gewaschen sind und kehren dann zu unserem alten Gespeit zurück. Also das ist für Gott sogar noch schlimmer. Ja, wenn wir einerseits kommen, es reinigen lassen und dann eigentlich kein Bewusstsein am Herr, ich will auch, dass du mich weiter heiligst. Wenn wir dann merken, es sind Dinge da, die uns beschmutzt haben, ich merke, es ist wichtig, auch vor den Herrn zu gehen, Herr, behandle das auch in mir. Heilige mich durch und durch. Ja? Es ist etwas, was Gott tun möchte, was er tun kann. Es ist auch kein zu hoher Anspruch oder etwas, was man sagt, oh, jetzt muss ich so heilig sein. Nein, wir brauchen ein Bewusstsein, wir brauchen eine Heiligung durch und durch. Und immer wenn ich in diese Gemeinschaft komme und bete, Vater, dein Name werde geheiligt, dann ist auch gut zu beten, Vater, heilige mich weiter. Da sind wieder Dinge in meinen Gedanken aufgekommen, die sind nicht heilig. Wirk du tiefer in mir, wirk tiefer in meinem Denken. Ich möchte das nicht einfach weiterhin in meinem Leben so akzeptieren und nur mal punktuell gereinigt sein und dann kommt es wieder und dann wieder gereinigt. Nein, behandle es in mir. Und er tut es. Es ist, so ein Gebet ist eigentlich wirklich etwas, was uns reinigt und auch tiefergehend reinigt. Dass wir auch verändert werden. Und daraus entsteht wirklich ein Wohlgefallen für Gott. Ja, so eine Haltung, so ein Wunsch zu haben, Vater, dein Name werde geheiligt, das ist ein Räucherwerk. Das ist wirklich etwas, woran Gott gefallen hat, wenn wir so ein Gebet haben. Werde du geheiligt. Und dann geht er weiter und sagt, dein Reich komme. Finde ich auch wunderbar, das zeigt, wir sehen, das Wichtigste ist, dass sein Reich kommt. Weil, wenn wir uns mal die Situation anschauen, eigentlich der Ursprung unserer ganzen Probleme und der Probleme in dieser Welt und in allem, was es ist, dass ein anderer hier auf dieser Erde seine Herrschaft ausgebreitet hat. Wenn Gottes Reich da ist, dann sind diese ganzen Probleme, die ganzen Dinge, womit wir tagtäglich zu kämpfen haben, erledigt. Ja. Haben wir nicht gesungen, seine Macht beendet allen Tod, Krankheit, Schmerz. Wenn er herrscht, dann das ist eigentlich die Lösung. Ja. Und deshalb ist es gut zu reden, Vater, dein Reich komme. Ja. Ich möchte nicht, dass der Feind hier weiter noch so herrschen kann. Ja. Dein Reich komme. Dieses Gebet soll auch in unserem Herzen sein. Das ist das Wichtigste. Es ist wichtiger als alle unsere Probleme und hier und da. Das Wichtigste ist, dass sein Reich kommt. Und dann ist wieder die Frage, wie kommt es? Viele beten dieses Gebet, aber es ist auch irgendwie, ja, sein Reich komme. Ja, wann kommt es? Wie kommt es? Das ist so fern. Ja, wie kommt es denn? Muss dich fragen. Wie ist es praktisch?
Es fängt in uns an.
Amen.
Sein Reich ist in euch.
Ja. Wenn sein Reich kommen soll, dann muss es in uns beginnen. Und das ist deshalb direkt leitet es über zu dem Nächsten. Dein Wille geschehe. Ja, dein Wille geschehe. Wenn sein Reich kommt, das heißt, sein Wille geschehe. Und dann merke ich, Amen, sein Wille geschehe. Auch in mir. Jeden Tag. in meinem Leben. Ja, wenn ich sage, wie im Himmel, so auch auf der Erde, ja, sein Wille geschehe, wo denn? In meinem Leben. Und das ist eigentlich, dann kommt sein Reich, wenn sein Wille geschieht, auch in uns. Und manchmal ist sein Wille wirklich nicht genau das, was ich will. Das haben wir manchmal auch gesagt. Wenn es dem entspricht, was ich will, dann bete ich das gerne. Manchmal ist das so ein Kampf. Ja. Aber dann ist es umso besser zu beten und zu sagen, Vater, dein Wille geschehe. Weil wir eigentlich müssen wir immer wieder erkennen und uns umwenden und sehen, wenn sein Wille geschieht, ist es das Beste. Und ja, an der Stelle möchte ich das eigentlich schon erwähnen. Wie oft sollen wir denn so ein Gebet beten? Und hier hat mich auch berührt, was wir in 2. Mose gelesen haben. Dieses Räucherwerk soll morgen für morgen dargebracht werden. Und sogar jeden Abend. Jeden Morgen, jeden Abend soll dieses Räucherwerk aufsteigen. Und auch der nächste Vers zeigt, dass es hier ein tägliches Gebet ist. Er gibt uns heute unser tägliches Brot. Also, das muss ich jeden Tag beten. Es wurde zeitlang so ein bisschen stilisiert, so dieses Gebet am Räucheraltar. Das ist so eine ganz besondere Gebetszeit, wo ich da 2 Stunden absondere und wirklich nur für den Vorsatz Gottes bete. Und dann bete ich dort am Räucheraltar. Aber ehrlich gesagt, ich sehe hier einen anderen Ausdruck. Es ist sogar ein tägliches Gebet. Und ich kann vielleicht nicht jeden Morgen 2 Stunden beten, kann ich nicht. Aber ich kann jeden Morgen Räucherwerk aufsteigen lassen. Wir sollen das nicht zu hoch stilisieren. Die Frage ist unsere Haltung. Die Frage ist wirklich, mit welcher Haltung kommen wir zu unserem Vater. Und dass wir auch sehen, ja, es geht um sein Reich, es geht um seinen Willen. Das kann ich aber auch jeden Morgen beten. Das ist so gut. So gut, das jeden Morgen zu beten. Herr, dein Wille geschehe an diesem Tag. Und es ist gut, das jeden Tag zu beten, weil sonst ist es wieder so weit weg. Dann bete ich, dein Wille geschehe bis ans Ende aller meiner Tage. Das ist Theorie. Das habe ich vergessen, bis es so weit ist. Aber wenn ich das für heute bete, dann ist es für mich echt. Dann ist es greifbar. Das kann mich erinnern. Ich habe gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Leite du mich, dein Reich soll heute kommen. Und am Abend ist gut, auch wieder zu beten und so, auch zu schauen, Herr, in die Gemeinschaft wiederzukommen. Wie war es heute? Ja. Wie sind wir miteinander gewandelt? Was hat gestört? Ich möchte mich jetzt auch wieder wenden. Ich möchte auch mich, meinen Wandel wirklich täglich vor dem Herrn prüfen und führen. Das ist ein wirkliches Gebetsleben, woran Gott wohlgefallen hat, wo er auch wirken kann in uns. Und dann finde ich auch schön, dass es wirklich nicht nur ein Gebet ist für Gott, für Gottes Anliegen, es darf auch um unsere Anliegen gehen. Um unsere ganz praktischen Nöte. Die haben auch Platz in diesem Dienst. Ja. Manchmal haben wir gesagt, der Gebetsdienst am Räucheraltar ist, wenn wir nur für Gottes Willen beten. Wenn wir für seinen Vorsatz beten. Und ja, das soll uns bewusst sein, das ist an erster Stelle. Sein Reich, sein Wille, es ist an erster Stelle. Aber es ist nicht nur sein Reich. Auch unsere persönliche Anliegen dürfen wir in dieses Gebet bringen. Und Gott will sogar, dass wir sie bringen. Er will, dass wir auch mit unseren Nöten zu ihm kommen. Das ist ihm auch wohlgefällig. Ja? Er sagt hier, das ist gut zu beten, gib uns heute unser tägliches Brot. Ja? Ich bin wirklich erinnert an ein Wort, was wir jetzt am Freitag gelesen haben oder gesprochen haben, wo der Herr versucht wurde in Matthäus Kapitel 4, Jesus hatte wirklich Hunger. Ja. Er hatte 40 Tage lang gefastet. Und dann kommt der Versucher und sagt zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Ja. Dann hol dir doch dein tägliches Brot. Hast so Hunger. Jetzt brauchst du doch eigentlich nicht warten, bis Gott dir was gibt. Kannst doch auch selber, bist doch Gottes Sohn, kannst sogar Steine zu Brot machen, dann hast du dein Brot. Aber es war eine Versuchung. Weil der Herr hat gesehen, wir Menschen sollen wirklich erkennen, dass wir eigentlich in dieser Abhängigkeit von unserem Vater auch leben. Ja? Dass wir auch ihm vertrauen, er wird mich versorgen. Ja? Er möchte gar nicht, dass wir nur denken, also um mein tägliches Brot, um das muss ich mich halt selber kümmern. Ja? Gott, sein Reich, okay, da kümmere ich mich am Sonntag drum, da gebe ich ein paar Stunden, vielleicht noch eine Versammlung unter der Woche, um mein tägliches Brot, wie es auf der Arbeit läuft und das alles, das mache ich. Ja? Das brauche ich auch nicht bitten. Nein. Er möchte, dass wir in allen Dingen auch in dieser Beziehung mitleben, dass wir sehen, es kommt alles von unserem Vater. Alles kommt von ihm. Auch dein tägliches Brot. Und ich kann ihn drum bitten und er wird es mir geben. Und wenn ich aus dieser Abhängigkeit sogar rausgehe und denke, das mache ich alles alleine, dann wird der Feind es benutzen und wir werden eigentlich aus dieser Beziehung mit Gott sogar abgelenkt. Und deshalb ist es sogar wichtig, dass wir auch für unsere täglichen Nöte beten. Wir sollen dafür beten. Sie sollen uns halt nicht das Allerwichtigste sein. Es ist nicht gut, wenn sie an erster Stelle stehen und wir am Ende in unserem Gebet, wir drehen uns nur, ach, ich brauche das, ich brauche jenes. Um unser tägliches Brot beten wir ja eigentlich gar nicht so mehr, weil wir haben es ja. Aber das war hier eben zu dieser Zeit damals nicht so. Dass die Menschen immer schon wussten, was sie heute essen. Ich muss nur einen Kühlschrank aufmachen. Und wenn nicht da, dann in die Gefriertruhe, die läuft über vor Brot. Ja. Aber trotzdem, ich habe tägliche Nöte, tägliche Dinge, die mir Sorgen machen wollen. Und alle diese Dinge kann ich ihm vertrauen, dass er sich drum kümmert. Und es ist auch gut, dass er sagt, gib uns heute unser tägliches Brot. Nicht gib uns jetzt für die ganze nächste Woche, für den ganzen Monat, gib es uns heute. Ich muss sagen, das schätze ich sehr und ich tue es auch, wenn ich bete morgens, wenn ich meine Zeit mit dem Herrn habe. Ich bete auch bewusst für die Dinge an diesem Tag. Und ich merke, es ist für mich so eine Befreiung und so gut, mir keine Sorgen zu machen, was wird morgen, was wird übermorgen und dann, ja. Das ist eine Krankheit von uns Menschen. Ich merke, wenn ich diese Sorgen wirklich abgebe, ich bin so ein freier Mensch. Ich bin ein glücklicher Mensch. Ich kann glücklich zur Arbeit gehen. Ich muss mir nicht die Sorgen machen, werden wir es schaffen, in 5 Monaten wirklich die ganzen Modelle und Zeichnungen freigeben zu haben, die wir da bis dahin jetzt konstruiert haben müssen. Ja? Um diese Sorgen kann ich mir noch 5 Monate Gedanken machen. Aber der Herr zeigt mir nein. Ich kümmere mich um deine Arbeit heute, was du heute zu tun hast. Ich werde dich leiten, werde helfen. Und dann, was in 5 Monaten ist, habe ich auch in der Hand. Und so ist es. Und das ist so eine Befreiung. Wir Menschen könnten so glücklich sein, wenn wir das tun. Wenn wir wirklich diese Sorgen um morgen und um nächstes Jahr wirklich mal lassen. Am Ende von diesem Kapitel sagt der Herr, Vers 33 und 34, trachtet aber zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles dazugegeben werden. Sorgt euch darum nicht um das Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Es ist dem Herrn wichtig, dass wir uns auf das beschränken lassen, was heute ist. Und natürlich kann es sein, ich muss heute etwas machen für morgen und für übermorgen, ja, klar. Aber ich mache mir nicht die Gedanken, und was wird morgen noch alles kommen und was wird übermorgen noch alles kommen. Lob den Herrn für diese Befreiung.
Amen.
Amen. Und der nächste Vers, 12, ist auch sehr kostbar, ja. Vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Darüber haben wir letztes Mal eigentlich mehr gesprochen, will ich gar nicht so viel sagen. Aber es ist auch ein ganz wunderbares Prinzip. Wir hatten vor kurzem in Lukas gelesen, da sagt der Herr das auch noch deutlich, sagt, wenn, so wie ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet. Wenn ihr verurteilt, ihr werdet verurteilt. Wenn ihr freilasst, ihr werdet freigelassen. Mit dem Maß, mit dem ihr die anderen messt, wird man euch messen. Das ist ein Prinzip beim Herrn. Er wird mit uns so umgehen, wie wir mit dem anderen umgehen. Er wird es tun. Das ist keine Frage. So wie ich mit dem anderen umgehe, genau so werde ich behandelt werden. Und dann muss ich sagen, Herr, ich möchte mehr freilassen als verurteilt. Ich möchte lieber die anderen freilassen. Ich möchte lieber vergeben. Der Herr hat auch gesagt in Kapitel 5 davor, wenn du mit jemandem einen Streit hast, du hast einen Gegner, ja, dann guck, dass du von ihm loskommst, bevor du vom Gerichtsdiener stehst. Am Ende wirst du nämlich verurteilt. Warum? Weil dann plötzlich wird offenbar, ich bin gar nicht besser als der andere. Den ich immer das vorhalte, der könnte mir das genauso vorhalten. Der kann mir das genauso vorhalten. Ich muss sagen, das merke ich am meisten im Umgang mit meiner Frau. Ja. Mit dem Menschen, mit dem am engsten zusammen ist, mit dem können wir am meisten Dinge vorhalten. Sie hat das nicht gemacht, das, ach, warum wieder nicht? Und immer wieder wird mir bewusst, sie könnte mir das genauso sagen. Er hat das wieder nicht gemacht und das und das und das. Und es ist so wichtig, dass ich freilasse. Und ich werde freigelassen. Ja, Herr Jesus. Ja, da müssen wir auch nicht so lange warten. Also ich möchte jedem auch vergeben, wo ich vergeben kann. Ja, warum soll ich das festhalten? Es ist für mich eine Rettung. O Herr, ja, und dann Vers 13, sagt er, und führe uns nicht in eine Prüfung, sondern errette uns von den Bösen. Da auch noch ganz kurz, das hat mir gefallen beim letzten Mal. Manchmal denken wir, jetzt bin ich so gewachsen im Herrn, jetzt kann die Prüfung kommen. Ja, der eigentlich habe wirklich Festigkeit, der Böse kann nicht so schnell an mich ran, ja. Aber meine Erfahrung ist anders. Wenn eine Prüfung kommt oder der Böse mich anders, ich habe schneller als ich gucken kann, bin ich gefallen. Ich merke, nur der Herr kann mich halten. Nur der Herr kann mich schützen vor den listigen Angriffen des Feindes. Wenn er nicht mein Schutz ist, dann bin ich morgen gefallen. Oder noch heute. Ja. Und deshalb es ist hier auch so gut, so dieses Bewusstsein zu haben. Nicht denken, ich bin schon so ein gereifter Bruder im Herrn. Mir kann niemand mehr was anhaben. Dieses Denken ist wirklich daneben. Wir brauchen Herr, bewahre du mich vor dem Wesen. Ja. Führe mich nicht in eine Versuchung. Ich möchte nicht fallen und ich kann selber nicht auf mich vertrauen. Ja. Es ist gut, so eine Furcht zu haben. Nicht zu denken, wir stehen schon über den Dingen. O Herr, ja, und dann möchte ich noch kurz auf den letzten Teil eingehen, weil das war mir auch noch sehr wichtig, wo er sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das, glaube ich, ist auch dem Herrn sehr wichtig, dass wir in unserem Gebet das immer wieder sehen. Sein ist das Reich. Obwohl wir am Anfang beten, sein Reich komme, und wir sehen, dass eigentlich hier der Feind noch toben kann, aber sein ist das Reich. Er ist schon auf dem Thron. Er ist schon über jede Macht und Gewalt niedergesetzt. Und wenn wir beten, brauchen wir diese Sicht. Er hat die Herrschaft. Er hat die Macht. Und wenn ich zu ihm bete, kann ich damit rechnen, er wird den Feind wirklich schlagen. Ja? Das Gleichnis von der bittenden Witwe in Lukas, ja, da ist eine Witwe, die bedrängt den Richter, weil sie sagt, du kannst mir Recht schaffen vor meinem Widersacher. Ich bin nur eine arme Witwe, ich habe keinen, der mir helfen kann, aber du hast die Macht. Und der Herr gibt es als ein Beispiel für uns. Oft in unserem Gebet sehen wir nur den Feind, das Problem, unsere Schwäche und denken, eigentlich bin ich doch ziemlich hilflos. Aber wenn wir beten, sollen wir sehen, wir beten zu dem, der helfen kann, der die Macht hat, der die Kraft hat, der die Autorität hat, der jede Sache tun kann, der den Feind wirklich rauswirft, der ihn mit einem Hauch erledigt. Ja? Zu so einem beten wir. Und das ist wichtig für unser Gebet, dass wir die richtige Haltung und Stellung einnehmen, dass wir in unserem Gebet nicht in Traurigkeit versinken, ja, sondern auch wenn wir große Schwierigkeiten sind, dass wir sehen, Herr, du hast die Macht. Ich zweifle auch nicht daran. Auch wenn ich merke, der Herr lässt manche Dinge passieren, er lässt den Feind auch noch manche Dinge tun, aber er hat die Autorität. Und in diesen Stand stellen wir uns. Ja. Unser Gebet muss mit Glauben sein. Im Hebräerbrief heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ja. Er möchte, dass wir um ein Gebet sein, was einer gefallen hat, brauchen wir den Glauben. Du hast die Macht. Du hast die Kraft. Dir ist die Herrlichkeit. Herr, deshalb beten wir. Und glauben dir, dass du auf den Sieg gehen wirst. Amen.